ARD. Moin und willkommen zu einer letzten Folge Hamburg heute in diesem Jahr. Ich bin Maike Nielsen und ich habe heute schon von so einigen Menschen gehört, die die Stadt verlassen. Margit zum Beispiel, die fährt mit ihren Kindern zu ihren Eltern.
Also ich freue mich auf ganz viel Erholung.
Meine Mutter bekommt eine Decke geschenkt, mein Vater hat einen neuen Geldbeutel und meine kleinen Geschwister ganz viele Spielsachen. Wir fahren an den Bodensee für 2 Wochen zu meinen Eltern.
Und morgen erstmal zum Skifahren direkt, da freue ich mich drauf.
Ja, und von denen, die da bleiben, freuen sich viele ja auch auf das große Silvester. Feuerwerk am Hafen und an der Außenalster. Was aber ist mit der privaten Böllerei? Mehr als 2 Millionen haben deutschlandweit eine Petition unterzeichnet, um ein Böllerverbot zu erreichen. Hat aber nichts gebracht. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, die sogenannte Gastrosteuer sinkt ab dem kommenden Jahr, um die Gastronomie zu entlasten. Und wir schauen mal, was das für Hamburg bedeutet. Außerdem haben wir wieder Kulturtipps für euch. Wir haben heute den 19. Dezember.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon mittendrin in den Planungen für meine Silvesterparty und so sehr ich mich drauf freue, so sehr schreckt mich auch dieses Jahr wieder die private Böllerei draußen. Ich habe eben mit meinem Kollegen Oliver Wuttke darüber geredet und wir haben festgestellt, dass wir da unterschiedlicher Auffassung sind. Ich für meinen Teil habe schon im Januar die Petition der Gewerkschaft der Polizei Berlin für ein Böllerverbot unterschrieben. Oliver, du hingegen findest Böllern gut, ne?
Warum? Also ich oute mich mal als kleinen Fan, nicht unbedingt von Böllern, aber von Feuerwerk. Das ist Silvester das einzige ausgelassene Fest, was wirklich fast alle auch draußen feiern, auf der Straße, auf den Balkons. Und da ist, finde ich, Feuerwerk ein wichtiges Element. Und ich brauche das nicht tagelang und ich brauche auch keine Straßenschlachten mit Böllern. Aber so ein bisschen Feuerwerk gucken überall und alle stehen vor der Tür und prosten sich zu. Ich finde das total schön.
Ja, das kann ich theoretisch auch nachvollziehen. Aber in meiner Familie erschrecken sich die Kinder, vor allem die Kleinen. Ich selbst habe auch keine Lust auf den Krach. Und den Feinstaub. Und am 1. Januar liegt Hamburg dann im Böllermüll begraben. Das finde ich auch immer nicht so toll. Und dann wurden ja in den vergangenen Jahren ja mit Böllern auch Einsatz- und Rettungskräfte angegriffen. Ich bleib also bei meiner Anti-Haltung.
Ja, darfst du.
Du darfst auch bei deiner
bleiben.
Ist
ja ein freies Land, genau. Und ihr habt ja auch frei Unterschriften gesammelt.
Genau. Um jetzt aber nochmal eben genau zu dieser Petition zurückzukommen. Die haben ja immerhin 2,2 Millionen Menschen unterschrieben. Warum tut sich die Politik so schwer damit, Privatpersonen das Böllern zu verbieten?
Ja, die Gewerkschaft der Polizei, hast du ja gesagt, die war Mitinitiator und Ärzteverbände, Umweltverbände, Tierschützer, alle stehen dahinter. Es ist wirklich ein breites Spektrum. Bei der Innenministerkonferenz in Bremen sind die Unterschriften übergeben worden Anfang Dezember und die GdP, die das mit angeleiert hat, die war da sehr drastisch in ihrem Text. Die hat gesagt, Jahr für Jahr riskieren unsere Einsatzkräfte Leib und Leben. Böller werden als Waffen gegen uns eingesetzt. Statt Sodom und Gomorra, haben sie geschrieben, statt Sodom und Gomorra auf unseren Straßen bedarf es organisierter Veranstaltungen. Die wünschen sich also sowas wie ein großes Feuerwerk für alle oder eine Lightshow. Mhm. Warum ist das so schwer? Weil das muss auf Bundesebene entschieden werden. Das kann nicht einfach nur jeder für sich. Es gibt Ausnahmeregelungen, aber eigentlich muss man ran an das Sprengstoffrecht. Und da gibt es zum einen noch keine klare politische Mehrheit. Also es gibt viele, die sagen, alle, die sich anständig benehmen sollen, auch Feuerwerk zünden können. Zum anderen ist das auch juristisch eine wackelige Angelegenheit. Ich habe ja gesagt, es gibt Ausnahmemöglichkeiten. Amrum macht das schon lange. Viele Hamburger kennen das und flüchten dann dahin, weil es da so schön ruhig ist. Auf Föhr wollten sie das dieses Jahr auch und das ist jetzt vom Verwaltungsgericht gekippt worden. Da hat ein Unternehmer geklagt und gesagt, das macht mein Geschäft kaputt. Und erstmal ist deshalb dieses Böllerverbot auf Föhr und auch auf Amrum gekippt. Das heißt, es ist immer eine Abwägung zwischen Grundrechten von Leuten, die Geschäfte machen wollen, von Leuten, die auch feiern wollen, gegen die, die sagen, uns stört das, wir sehen auch Belange der Natur betroffen. Und das Emissionsschutzgesetz, was in Föhr als Begründung herhalten sollte, das reicht dem Gericht auf den ersten Blick nicht. Aber die Hauptverhandlung, die folgt noch im nächsten Jahr.
Mhm. Jetzt nochmal zurück von Föhr nach Hamburg. Wer hier böllern will, der darf es ja auch nicht mehr überall tun. Welche Verbotszonen gibt es denn in diesem Jahr?
Die gab es ja auch schon immer, habe ich ja gesagt. Ne? Ausnahme-Ecken, zum Beispiel rund um Krankenhäuser, um Kirchen, um Kinder und um Altenheime, durfte man eigentlich immer schon nicht böllern. Sollte man also auch ein bisschen drauf achten. Auch in manchen Wohngebieten ist es verboten, zum Beispiel da, wo Reetdachhäuser stehen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Und es gibt in Hamburg diese ganz besondere Böller- und Feuerwerksverbotszone rund um die Binnenalster und den Rathausmarkt, weil es da auch schon zu Ausschreitungen gekommen ist, weil da Böller in die Menge geworfen wurden, es Verletzte gegeben hat, hat man gesagt, an der Stelle nein.
Mhm. Böller, die nicht den deutschen Sicherheitsstandards entsprechen, die sollten ja sowieso nicht verwendet werden. Das ist aber offenbar einigen Menschen in Hamburg egal. Schon jetzt hat das Hauptzollamt tausende illegale Böller sichergestellt. Welche Folgen kann das haben, wenn man trotzdem illegale Pyrotechnik benutzt?
Ja, zum einen ist es einfach wirklich saugefährlich, muss man sagen. Die Sprengwirkung, die ist ganz oft unklar. Man weiß gar nicht, wie kräftig ist das, was ich da in der Hand halte. Und manche sind sich dessen null bewusst. Die Feuerwehr demonstriert das jedes Jahr anhand einer Schweinepfote, wo ein Böller dran gebunden wird und man sieht, wie das Ding zerfetzt wird. Das könnte theoretisch in jeder Hand passieren.
Es ist ja in diesem Jahr auch schon passiert.
Es ist auch schon passiert, genau. Und es ist auch kein Kavaliersdelikt. Der Verstoß gegen das Sprengstoffrecht ist ein Straftatbestand. Wer mit illegalen Böllern erwischt wird, muss mindestens mit einer Geldstrafe rechnen, die Staatsanwaltschaft ermittelt da immer. Aber wenn wir über große Mengen reden, wenn es um gewerbsmäßigen Handel geht oder Unbeteiligte geschädigt oder verletzt werden, dann kann es sogar Haftstrafen setzen.
Das alles bestärkt mich noch in meiner Anziehhaltung. Dankeschön, Adi Babutzke. Wir haben jetzt eine gute Nachricht für Restaurants, Imbisse und Cafés. Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie, die sinkt zum 1. Januar dauerhaft von 19% auf 7%. Das ist Teil des, Achtung, Steueränderungsgesetzes. Und dem hat der Bundesrat am Mittag zugestimmt. Damit soll nämlich die Gastronomiebranche entlastet werden. Hamburg hat sich in der Abstimmung heute aber enthalten. Nico Stubbe hat das Ganze beobachtet und sich damit beschäftigt. Nico, warum ist das so? Warum hat Hamburg gesagt, wissen wir nicht?
Tja, mit diesem Gesetz greift der Bund den Ländern und Kommunen einmal mehr in die Tasche. Das sagt die Hamburger Finanzbehörde. Zitat, genau so. Denn in Summe würden diese heute beschlossenen Steuerentlastungen nicht nur für die Gastro, sondern auch etwa die Pendlerpauschale ist ja mit dabei, erhebliche Mindereinnahmen für Hamburg bedeuten. Deutlich weniger Geld in den kommenden 5 Jahren, konkret 360 Millionen Euro. So, dafür gibt es vom Bund auch gar keine Kompensationszahlungen. Also Hamburg bekommt dieses Defizit nicht vom Bund zurück und das ist, Zitat, schwierig, sagte Finanzsenator Andreas Dressel uns heute in Berlin. Das werde deutlichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre haben, also weniger Geld für Schulen, für was auch immer unsere Stadt Hamburg natürlich alles macht mit diesem Geld. Also Hamburg entgeht Geld und gleichzeitig vermisst er, Andreas Dressel, so hat er es uns gesagt, eine Registrierkassenpflicht zum Beispiel in der Gastro.
Ja, also damit eben das Geld nicht an der Steuer vorbeigeschleust
ganz
wird.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Keine schwarzen Kassen.
Richtig, das hätte Hamburg gerne gehabt und gerne gesetzlich geregelt gehabt. Ganz genauso eine Verpflichtung für digitale Bezahlung. Also für uns alle, für uns Restaurantgäste, für uns Verbraucher. Auch das hätte Hamburg gerne gesehen, gerne gesetzlich geregelt gehabt. Doch all das sei der Bund schuldig geblieben, sagt Finanzsenator Dressel und deshalb eben auch die Enthaltung aus Hamburg.
Und trotzdem kommt sie jetzt zum 1. Januar, die Entlastung.
Genau.
Kommt die denn wenigstens bei uns, also den Gästen an?
Ja, das wird man jetzt sehen. Viele sind da aber skeptisch, denn im Gesetz gibt es schon mal keine Verpflichtung für die Gastronomen, diese Steuersenkung auch an die Kunden oder Gäste weiterzugeben. Branchenverbände rechtfertigen das unter anderem damit, dass der Mindestlohn nächstes Jahr ja steigen wird und die Betriebe das zusätzliche Geld für Personal ausgeben müssen. Viele Betriebe wissen ja wegen der steigenden Kosten ohnehin nicht, ob sie überhaupt langfristig weitermachen können. Wir berichten ja auch hier im Programm immer regelmäßig über Kneipensterben, Restaurantsterben. Viele von denen haben es eben auch schwer. Deshalb, es ist deren Entscheidung, ob sie diese Ersparnis weitergeben an ihre Gäste oder nicht. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt.
Ja, werden wir dann ab dem 1. Januar sehen. Dankeschön, Nico Stubbe.
Gerne.
Kennt ihr diese Videos, in denen Fotos mit KI so behandelt werden, dass sich die Menschen darauf bewegen? Ich gucke mir das immer total gern an, wenn die Vergangenheit so zum Leben erweckt wird. Und auf so eine Zeitreise nimmt uns jetzt mein Kollege Stefan Mühlenhoff mit. Er hat nämlich ein Video erstellt, mit dessen Hilfe wir uns besser das Leben in den Hamburger Gängevierteln vorstellen können. Wie bist du dabei vorgegangen, Stefan?
Ja, wie bin ich dabei vorgegangen? Also natürlich habe ich erstmal Bücher gewälzt und ganz viel gelesen über die Hamburger Gängeviertel und viel Überraschendes da auch schon erfahren und entdeckt. Man muss sich ja mal vorstellen, dass es im 19. Jahrhundert nicht nur ein Gängeviertel gab, wie man heute oft ja vielleicht denkt. Es gab mehrere Gängeviertel, ganz große Teile der Neustadt und große Teile der Altstadt waren von diesen Gängevierteln durchzogen. Also sozusagen ganz, ganz dicht bebaute, eng bebaute Viertel mit schmalen Gassen, engen Hinterhöfen, wenig Licht, Fachwerkhäusern, die nach und nach immer höher gebaut worden, weil diese Gängeviertel immer voller Länder wurden. Und im 19. Jahrhundert, da so Mitte des 19. Jahrhunderts, hatten die so ihre größte Ausdehnung. Und da haben wir gesagt, okay, da wollen wir anfangen mit unserer Geschichte. Von dieser Zeit wollen wir erzählen. Ja, und dann habe ich Fotos recherchiert und erstaunlich viele verschiedene Fotos gefunden, die wir als Grundlage dann nehmen konnten für unsere KI-Animationen.
Und diese Fotos hat dann eben der NDR-Grafiker-Kollege Oliver Endes wieder bearbeitet. Er hat ja schon mal so etwas gemacht über ein vegetarisches Restaurant in Hamburg.
Genau, das war unser Pilotversuch, unser erstes Experiment in diesem Stil mit dieser KI-Animation. Da haben wir die Geschichte des lange Zeit ältesten vegetarischen Restaurants Hamburgs erzählt. Oliver Ende, unser Grafiker, hatte die Idee dazu und hat sozusagen eine Technik entwickelt, mit der man historische Fotos zum Leben erwecken kann. Also er nimmt diese Schwarz-Weiß-Fotos, dann färbt er sie ein. Dafür nutzt er auch schon eine KI, die sozusagen erkennt, was eigentlich auf diesen Fotos ist. Sind das Menschen? Sind das Gebäude? Was für Strukturen? Sind das Backsteinwände? Sind das Fachwerkelemente, Dächer und so weiter? Und im nächsten Schritt werden weitere KIs angewendet auf diese Fotos und es entsteht tatsächlich Bewegung. Das bedeutet also, die Menschen, die da vielleicht statisch abgebildet sind auf dem Foto, fangen an, durch die Gassen zu flanieren. Und das ist schon ein fantastischer Effekt.
Ja, ich habe mir das eben auch angesehen. Das ist wirklich beeindruckend, wie die Menschen dir entgegenkommen in diesen schmalen Gängen, wie das Licht dann fällt und wie all das, was man sich nur so von diesen Fotos vorstellen kann, plötzlich wirklich zum Leben erweckt wird.
Ja, das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Also man denkt ja so, die KI macht das alles für einen. Es ist aber tatsächlich so, dass Oliver da durchaus sehr, sehr fein arbeiten muss, denn da passieren dann so Sachen wie, dass Menschen übers Wasser gehen, ein Pferd rückwärts läuft, weiß ich nicht, plötzlich ein moderner SUV über den Jungfernstieg des 19. Jahrhunderts fährt. Und da muss man schon höllisch aufpassen, dass da keine super skurrilen Unfälle passieren.
Und jetzt speziell bei diesem Film über die Hamburger Gängeviertel. Gibt es da so etwas, wo du am Ende gesagt hast, das hat mich total überrascht, das wusste ich vorher selber überhaupt nicht? Du hast es ja am Anfang schon mal so kurz angesprochen.
Ja, es hat mich eine Sache wirklich sehr überrascht. Und zwar habe ich Fotos entdeckt von einer Kneipe, die es im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts in der Steinstraße gab, den sogenannten Verbrecherkeller. Und das fand ich spannend, weil ich dachte, warum heißt das so? Und das Image der Gängeviertel damals war ja kein besonders gutes. Es galt als dreckig und als kriminell. Und mich hat erstaunt, mit welchem Selbstbewusstsein auch offensichtlich manche Bewohner dieses Viertels in der Altstadt dann damit umgegangen sind und gesagt haben, guck mal hier, das ist der Verbrecherkeller und der Wirt hat sogar Postkarten verkauft, auf denen dann vermeintliche Verbrecher mit Schnapsgläsern in der Hand und dem Akkordeon auf dem Schoß abgebildet wurden. Und das konnten sich dann mutige, Touristen oder Besucher der Viertel kaufen als Andenken.
So die Bürger, die feinen Bürger von Hamburg, richtig, die dann auch einmal in den Verbrecherkeller gehen. Es klingt ganz toll, es sieht auch wirklich, wirklich toll aus und das Ergebnis findet ihr in der NDR Hamburg App und wir packen euch auch nochmal einen Link dazu in den Shownotes. Dankeschön, Stefan. So, es ist Freitag und wieder Zeit für unsere Kulturtipps zum Wochenende. Und die hat heute Daniel Kaiser für uns. Was empfiehlst du uns denn, Daniel? Was sollten wir jetzt unbedingt sehen und hören?
Ja, keine Adventszeit ohne Weihnachtsmärchen. Die sind alle auf Betriebstemperatur und für manche gibt es auch noch Karten. Für Pinocchio zum Beispiel im Theater für Kinder in der Max-Brauer-Allee. Tolle Geschichte, super erzählt, kann man sich auch mal als Erwachsener geben. 4-mal dieses Wochenende im Theater für Kinder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Maiken, aber ich finde ja Advents- und Weihnachtslieder mit das Schönste an dieser Zeit. Und Adventslieder zum Mitsingen gibt es morgen um 16 Uhr in der Hauptkirche St. Petri, das ist die an der Mönckebergstraße. Ja, und weniger mitsingen als mitgrölen, das geht dann abends in der Sporthalle, also weniger besinnlich, sondern beinhart. Bagalutenweihnacht von Torfrock. Ich habe da schon ein paar Mal mitgemacht. Das ist schon wirklich ein krasses Erlebnis. Beinhart wie ein Flasch Bier, beinhart geht das ab hier in der Sporthalle Hamburg. Bagalutenweihnacht von Torfrock in Alsterdorf.
Ja, danke Daniel. Diesmal sehr weihnachtlich deine Vorschläge. Klingt ganz besinnlich und schön. Ich persönlich werde aber, glaube ich, dem Weihnachtstrubel am Wochenende mal entgehen. Mit einem Besuch in der Kunsthalle und mir die Ausstellung Das Gespenst in der Kurve über die Hamburger Künstlerin Hilka Nordhausen angucken. Ich glaube, da ist es schön ruhig. Und das war die letzte Ausgabe von uns in diesem Jahr. Ich sag danke an euch, dass ihr uns durch das Jahr begleitet habt. Und danke an alle, die über die Feiertage dafür sorgen, dass das Leben in unserer Stadt weitergeht. An den Kassen, in den Bahnhöfen, dem Flughafen und insbesondere bei allen Retterinnen und Rettern in Hamburg. Dominik zum Beispiel, der muss am 24. ran, weil er Feuerwehrmann ist.
Entweder Rettungsdienst oder Taucherdienst. Mach ich gerne.
Oh, so schön, wenn es auch noch gern geschieht. Und danke an Tim Piotraschke heute für den guten Ton. Euch wünsche ich jetzt schöne Feiertage und einen fröhlichen Jahreswechsel. Wir hören uns am 5. Januar wieder und sind in der Zwischenzeit auch über die NDR Hamburg App erreichbar und in unseren Programmen, dem NDR Hamburg Journal und unserem Radioprogramm NDR 90,3. Alles Liebe und bis bald.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.